ARD Sounds.
Jens, heute in einer Woche wissen wir, wer Weltmeister ist.
Das ist Fakt.
Ich finde, das ist krass. Es ist nur noch eine Woche. Es sind noch 4 Spiele.
Also kam dir das jetzt so schnell vor?
Ja, jetzt so hinten raus, finde ich, geht's voll schnell. Also es ist auch irgendwie, sind ja auch die erwartbaren...
Wenn die ersten 10 Wochen erst um sind, dann geht's ruckzuck.
Nee, aber es sind ja auch so ein bisschen die erwartbaren Teams dabei. Aber der Weg dahin, finde ich, ist schon kurvenreich für das ein oder andere Team gewesen.
Kurvenreicher, als man vielleicht dachte, mit den erwartbaren Teams. Boah, da muss ich erst nochmal drüber nachdenken.
Okay.
Fehlt mir irgendeiner?
Ich gebe dir kurz in der Zeit herzlich willkommen zum Sportschau-WM-Update. Jens Weibrot und Anne Hild begrüßen euch an Ruhetag Nummer 3, wenn ich richtig gerechnet habe. Insgesamt?
Ja.
Hast du dir überlegt, sind alle Erwartbaren dabei?
Holland fehlt mir.
Holland fehlt dir? Hm. Haaland oder Holland?
Also Haaland fehlt mir grundsätzlich auch. Dass der ins Halbfinale kommt mit Norwegen, da war ich mir vorher jetzt so eh nicht so sicher. Auch wenn das natürlich im Turnierverlauf sich durchaus als möglich dargestellt hat, auch jetzt im Viertelfinale noch. Aber die Niederländer, dass die so früh rausgehen, ich meine gut, Marokko, super Team, klar, aber das fand ich dann irgendwie, das war für mich so die erste richtige Überraschung. Na klar, deutsches Team auch irgendwie. Aber.
Das habe ich verdrängt. Ihr merkt es vielleicht schon, wir machen heute wieder eine etwas andere Folge. Es gibt ja keinen Fußball heute Abend, es gab gestern Abend keinen Fußball. Aber das ist voll gut, weil wir nutzen die Zeit jetzt mal, um über einzelne Spieler zu reden. Theoretisch hätten wir heute auch über einen Erling Haaland reden können. Der ist aber nicht mehr dabei. Deswegen fokussieren wir uns mal auf die Teams, die noch dabei sind und auf die Spieler, die das Potenzial haben, der Spieler des Turniers zu werden oder sich zumindest so aus unserer Sicht diese Auszeichnung zu verdienen, oder?
Ja, genau. Und da gibt es ja aus jedem Team so, also eigentlich ja einen, oder? Wie viele siehst du, die da so rausstechen?
Oh, ich finde, es gibt viele Teams, die so Batman und Robin Vibes haben.
Batman
also
und Robin.
Die halt so.
Okay. Mario und Luigi.
Ja, mein Lieblingsduo ist ja immer noch Mario und Marco. Also Reus und Gomez wollte ich schon sagen, Götze. Damals bei Dortmund. So wo dieses Zusammenspiel so gut funktioniert. Oder Robben und Ribéry für die Bayern-Fans unter euch. Das besprechen wir, glaube ich, alles im Bundesliga-Update, wenn es wieder losgeht. Jetzt bleiben wir bei der WM und starten mit Kylian Mbappé, Platz 1 in der Torjägerliste. Eigentlich geteilter Platz 1 mit Messi, aber Kylian Mbappé 8 Tore und 3 Assists schon beigesteuert zum Erfolg der französischen Mannschaft. Ich finde eigentlich jedes Spiel so auf dem gleichen, konstant guten Niveau unterwegs. Der hatte keine Ausreißer nach oben, keine nach unten, sondern der liefert einfach ab, wenn er gebraucht wird. Ne?
Ist der für dich der prägende Spieler beim Team oder im Team der Franzosen?
Nee, da bin ich direkt bei Batman und Robin, weil ich finde, er liefert so gut ab, dass Dembélé sich so ein bisschen in seinem Schatten auch entwickeln konnte. Weil der war ja vor diesem Turnier noch komplett ohne WM-Tor. Mhm. Und der ist jetzt aber auch super zuverlässig. Der hat 5 Tore, 2 Assists, also der liefert genauso gut ab. Die ergänzen sich einfach.
Naja, er ist immerhin der Ballon d'Or-Gewinner der vergangenen Saison.
Auch das stimmt, ja.
Also so richtig im Schatten von Mbappé.
Nee, aber jetzt in der Nationalmannschaft. So im Laufe des Turniers konnte er sich so reinfinden.
Ich bin der Meinung, dass beide ohne Michael Olise...
Nicht Wieso so überrascht mich das nicht? Hast du eigentlich mittlerweile eine DM bekommen?
Nein, immer noch nicht. Vielleicht ist es auch ein weiterer verzweifelter Versuch, diese zu adressieren. Nein, also du hast natürlich recht. Ne? Das ist, man kann sich bei diesem französischen Team ja eh, was die Offensive, vor allem was die Offensive angeht, eh nicht so richtig festlegen. Ich bin halt, also mich überrascht die neue Rolle von Olise am meisten. Deswegen komme ich immer wieder darauf zurück, auch weil der so für mich das Herz des Spiels geworden ist. Darunter leiden so ein bisschen seine Finisher-Qualitäten, die er ja bei den Bayern in dieser Saison sehr eindrücklich unter Beweis gestellt hat. Ich bin trotzdem bei Mbappé als wichtigstem Spieler der Franzosen, weil ich finde, dass er eine andere Rolle verkörpert als in den vergangenen Jahren. Auf mich wirkte er oft so ein bisschen unnahbar und abgehoben. Mhm. Und ich finde, bei diesem Turnier ist er tatsächlich der Leader, der er aufgrund seines Standings grundsätzlich sein muss. Und das gibt gibt ihm nochmal eine andere Aura. So, ich bin, ne, also so auch wie der sich dann nach dem Paraguay-Hinspiel hinstellt, wie gelassen der das alles über sich ergehen lässt, im richtigen Moment die Verantwortung übernimmt und sich dann danach hinstellt und sagt, ey, ja, die spielen halt mit den Mitteln, die sie haben. So, was sollen wir da machen? Das ist Fußball.
Ja.
So, das hat so eine Größe und das hebt ihn nochmal auf eine andere Stufe im Vergleich zu den vergangenen Jahren. Und deswegen, losgelöst von seinen ganzen Stats, die der so hat, ist das für mich im Team der Franzosen tatsächlich der wichtigste Spieler.
Das würde auch zu dem passen, was der Trainer sagt, Didier Deschamps, nach dem Spiel gegen Marokko war das.
Ohne meine tollen Spieler wären wir gar nicht so weit gekommen. Es war kompliziert, weil wir in Rückstand gegangen sind und dann der verschossene Elfmeter. Aber das ist das Gute an Kylian, er zweifelt nie. Und jetzt sind wir da, wo wir hin wollten.
Ja, das ist ja dann halt auch nochmal so eine Qualität, dass er sich einfach nicht aus der Ruhe bringen lässt, auch nicht, wenn er einen Elfmeter verschießt.
Ja, und er wirkte ja, also auf mich wirkte er noch bei der EM, klar, da hat er dieses Verletzungsproblem gehabt mit seiner komischen Maske da die ganze Zeit und so. Ja. Und er wirkte auf mich immer so ein bisschen nicht passgenau für die Rolle oder für das, was von ihm erwartet wird. Und da passt, ist er so reingewachsen, das finde ich wirklich, wirklich bemerkenswert.
Hast du bei Spanien auch einen Ausnahmespieler, den du ausgemacht hast?
Ich musste tatsächlich ein bisschen überlegen. Ist nicht so ganz einfach, ne, oder?
Nee, ich finde, also vorm Turnier hätte man ja gesagt, Lamine Yamal liegt auf der Hand, der hat bei der EM schon alle überzeugt und der ist noch super jung, der hat zwar noch so viel vor sich, aber der ist ja schon sehr, sehr weit für sein Alter. Aber der kommt ja irgendwie noch gar nicht so ins Turnier rein, wenn du einfach auch so die Torschützenliste der Spanier durchgehst. Du hast Oyarzabal, du hast Cucurella, Baena, Olmo, Merino, Cubarsí sogar, Fabian und Torres sind alle vor Lamine Yamal, weil der erst dieses eine Tor hat und noch keinen einzigen Assist dazu beigetragen hat.
Ja, er hat halt, also du hast es ja häufiger auch schon rausgearbeitet, ne? Es fokussiert sich halt sehr viel auf ihn, weil er bei der EM halt so als klarer, in Anführungszeichen, offensiver Schlüsselspieler irgendwie sich rauskristallisiert hat. Dadurch glänzen dann im Moment eher andere auch, weil er ja gar nicht so in so einer guten Form in dieses Turnier gegangen ist. Trotzdem hat er die meisten Dribblings von allen Spielern gewonnen und natürlich sage ich trotzdem auch, das ist jetzt nicht der Schlüsselspieler. Mhm. Und ich habe dann überlegt und das ist eigentlich auch wieder total sinnbildlich für den Spieler, den ich mir dann am Ende ausgesucht habe, weil ich der Meinung bin, das ist der Schlüsselspieler schlechthin. Es gibt keinen Spieler bei dieser WM, der für eine Mannschaft so unersetzlich ist, wie dieser Spieler für Spanien.
Und warum ist es Rodri?
Weil...
Also das war nicht abgesprochen, das war jetzt
reingeraten. Ist es auch deiner?
Nein, aber ich möchte, also ich habe mir gedacht, dass es bei dir wieder Rodri ist.
Es ist halt, also klar, ich habe ja eh diesen Fable für diese Zentrumsstrippenzieher und er sticht halt gerade aufgrund dieser, also rollen wir es mal von der anderen Seite auf. Das, was für Spanien bei diesem Turnier spricht, ist ja diese Stabilität. Und der Grund dafür, auch da haben wir ja schon drüber gesprochen, ist diese enorme Anzahl an Ballbesitzphasen. Und es gibt keinen Spieler bei diesem Turnier, der so oft den Ball hat wie Rodri. Der ist einfach der Dreh- und Angelpunkt in diesem Spiel und das ist so ein bisschen, als wäre das Zentrum von so einer Sternform. Irgendwie kommt immer der Ball zu ihm zurück. Mhm. So, also er ist in der ersten Aufbaulinie, treibt das Spiel voran, rückt mit vor, kriegt den Ball zurück, dann leitet er die nächste Phase quasi ein. Und das ist für mich, wenn man mal überlegt, dass das der Grund ist, weshalb Spanien so stabil ist. Die haben halt den Ball, wenn du den Ball hast, macht der Gegner kein Tor. Ist das für mich der Kern dieses gesamten Systems und das, was Spanien bei dieser WM nicht spektakulär, aber zumindest stabil sein lässt und was ihnen auch nach wie vor Titelchancen ermöglicht.
Ja, und dann bin ich halt trotzdem nochmal bei Unai Simon, weil wenn du erst ein Gegentor im gesamten Turnier kassiert hast, dann der Torhüter ist dann halt irgendwie im Zentrum, ne? Also ja,
aber er hat nur 10 Schüsse drauf gekriegt.
Genau, er hat gute Vorderleute, aber trotzdem finde ich, es ist immer noch beeindruckend, wenn du eben in den entscheidenden Momenten da bist. Mhm. Gucken wir gleich, ob der auch wirklich dann für mich der Spieler des Turniers ist. Wir machen erstmal mit England weiter. Und mit Harry Kane, über den sein, wenn wir bei dem Bild von Batman und Robin bleiben, sein Robin, nämlich Jude Bellingham, das hier sagt.
Er verdient alles. Das, was er dem Team als Kapitän gibt, wie er uns führt, das ist unglaublich. Seine Qualität spricht für ihn. Er ist der Beste.
Und ich finde, bei diesem Turnier, das hat sich ja auch schon in der vergangenen Saison bei den Bayern abgezeichnet, es ist nicht nur seine Abschlussqualität, sondern dieses Überallsein, wo er gebraucht wird. Was vielleicht auch so ein bisschen, sagen wir mal, zu Lasten seiner Abschlüsse geht, aber er ist halt, wenn er am eigenen 16er gebraucht wird, ist er da. Wenn er im Mittelfeld gebraucht wird, ist er da. Er hat beide Elfmeter versenkt, die er bekommen hat. Mhm. Das hat er jetzt auch Messi und Mbappé voraus. Also der ist einfach, der macht das, was man von ihm braucht.
Ja, er zieht vor allem natürlich krass die Aufmerksamkeit auf sich, was auch ein bisschen, finde ich, in der Struktur des englischen Spiels begründet ist. Und das war eigentlich auch eine Zeit lang eine Schwachstelle des englischen Spiels, weil es halt eben Kane oder nix gab, so gefühlt. Mhm. Also auch gerade so, was weiß ich, die Flügelspieler wie Saka zum Beispiel, kam ja gar nicht so richtig zum Tragen, weil dieses Tuchel-Spiel ja eher auf den Ball ins Zentrum ausgelegt ist und weniger darauf, dass mal ein Flügelspieler über ein Dribbling so über einen Halbraum zum Abschluss kommt oder so. Und Bellingham ist dann der, du sprachst von Batman und Robin, der das am Ende aufbricht. Also der bricht Schema F auf. Und deswegen ist er für mich jetzt gerade der noch wichtigere Spieler für das Spiel der Engländer, als es Harry Kane ist. Beide funktionieren gerade super miteinander und wahrscheinlich würde Bellingham diese Performances der letzten beiden Spiele auch nicht liefern, wenn Kane nicht seinen Anteil beitragen würde. Und trotzdem, also bis zum ersten Spieltag war ich mir noch nicht mal sicher, ob Bellingham wirklich bei Thomas Tuchel von Anfang an spielen wird. Mhm. Weil das war mal so, hat er mal ein paar Minuten gespielt, dann ist er mal eingewechselt worden. So, der war immer dabei, aber der war jetzt nie Stammspieler unter Tuchel. Und ich finde, es gab ja dieses Interview von Thomas Tuchel nach dem Spiel jetzt im Viertelfinale, wo er gesagt hat, seine Mannschaft war grottenschlecht.
Ja.
Und Bellingham hat sich dann hingestellt, gesagt, oh, sehe ich aber anders. Also vielleicht ist das auch der Grund dafür, weshalb es am, also vielleicht passen die beiden menschlich gar nicht so sehr zusammen. Aber Bellingham
also Tuchel
reißt,
und Bellingham.
Genau, Tuchel ja, und aber ja. Bellingham reißt das gerade so irgendwie an sich.
Ja, finde ich auch. Und ich meine, der hat genauso viele Tore, genauso viele Assists wie Harry Kane. Also ist halt auch ganz geil, wenn du zwei hast, die auf diesem Niveau liefern. Das ist ja dann auch immer für die Gegner schwieriger zu verteidigen. Und damit sind wir bei Lionel Messi. Geteilter erster Platz in der Torjägerliste, 8-mal getroffen, 2 Assists noch beigesteuert. Klingt wirklich nach Fabelwerten. Er ist, würde ich jetzt einfach mal sagen, er ist der Beste aller Zeiten, weil Cristiano Ronaldo ihn, was das Thema Weltmeistertitel angeht, auf gar keinen Fall mehr einholen kann. Außer der hängt noch eine WM dran, weiß ich jetzt nicht.
Ja, das GOAT-Thema ist erledigt jetzt.
Finde ich auch.
Die Frage ist endgültig geklärt.
Finde ich auch. Obwohl ich es gerne gesehen hätte, wenn sie es im Finale so im direkten Duell geklärt hätten.
Das wäre aber auch wenig Hollywood gewesen.
Aber ich finde, was er Ronaldo auch auf jeden Fall voraus hat, ist dieses, was das Team für ihn machen würde. Weil das ist, ich finde, Ronaldo hat oft wie so ein Fremdkörper im portugiesischen Team auch schon früher gewirkt. Und das hast du bei Messi einfach nicht. Und falls ihr es nicht mehr auf dem Schirm habt, hier mal die Aussage von Lautaro Martinez.
Er ist unglaublich. Er ist unser Wegweiser, unser Vorbild, unser Anführer. Ich habe ihm auf dem Feld gesagt, dass er es genießen soll und dass wir weiter alles für uns und für ihn geben würden, denn es ist seine letzte Weltmeisterschaft und er hat uns so viel gegeben.
Und ich finde, das merkst du halt total, dass das Team für Messi spielt.
Er spielt aber auch fürs Team.
Er spielt
Vielleicht spielt
Team,
er sogar mehr fürs Team als, also 22 hatte ich auch den Eindruck, dass das schon ein sehr homogenes Gebilde war. Vielleicht hat es auch wirklich mit dem Trainer zu tun, der das irgendwie, der ihn da irgendwie anders eingenordet hat. Aber in ganz vielen Jahren vorher hatte man ja auch oft den Eindruck, dass Messi nicht so zwingend für das Team spielt, sondern so versucht, den Karren alleine irgendwie zu ziehen.
Dass sich alle eher auf ihn verlassen haben, als so zu versuchen, ihn...
Das finde ich aber, merkt man immer noch. Also jetzt auch im Viertelfinale hast du so ganz oft Szenen, wo du denkst, warum spielst du jetzt diesen 1,5 Meter Querpass auf Messi und bleibst nicht selbst in der Offensivaktion? Das macht jetzt eigentlich gar keinen Sinn.
Aber so, wenn du dann diese Worte hörst, das ist wahrscheinlich, also für mich klingt das so, als wäre das für die Spieler Majestätsbeleidigung, wenn sie sehen, Messi könnte in einer Abschlussposition sein, ihm dann nicht den Ball zu geben. Aber nicht, weil er der Typ ist, der das verlangt, sondern weil sie einfach denken so, ja, aber der kann es ja eh besser als
ich. Ja, genau. Das ist mit Sicherheit so.
Ich meine, also, das limitiert natürlich auch das argentinische Spiel so ein Stück weit.
Das stimmt. Das ist halt auch das, was mich so ein bisschen daran in den letzten Spielen hat zweifeln lassen. Also wenn du dir anschaust, gegen wen hat Argentinien eigentlich bei dieser WM gespielt und gegen wen hat Messi wirklich komplett überzeugt, dann waren das ja doch eher Gegner wie, ich sag mal, also dass Ronaldo gegen Usbekistan das beste Spiel der WM gemacht hat, das kann man dann manchmal vielleicht auch gleichsetzen mit Spielen, die Messi so geliefert hat.
Ja,
wobei, damit tut man dann Algerien und Österreich vielleicht auch Unrecht.
Das stimmt, aber wenn du es jetzt ganz blöd einfach nur an den Zahlen, im ersten Spiel 3 Tore, dann 2, dann hat er in 3 Spielen hintereinander einmal getroffen.
Gut, der Mann ist 39, jetzt ist auch, irgendwann ist auch mal gut.
Ja, aber es wäre ja eigentlich schon gut, wenn er in den wichtigen Spielen liefern würde und halt nicht den, in Anführungszeichen, unwichtigen.
Genau, und da hat er dann halt eigentlich einfach noch bessere Gegenspieler, die vielleicht auch noch besser auf ihn eingestellt sind, weil sie sich die Spiele, wie das jetzt in diesem Konstrukt Argentinien in diesem Jahr bei der Weltmeisterschaft funktioniert, eingestellt sind. Und da bin ich jetzt halt noch ein bisschen so zurückhaltend für die letzten Spiele, welche Rolle er dann, ob er dann wieder die Rolle zurückbekommt, weil jetzt, ne, das ist ja so, sukzessive ist es irgendwie gesunken, auch wenn er natürlich jetzt im Viertelfinale wieder ein Tor vorbereitet hat. Und die Statistiken sind natürlich überragend, muss man an der Stelle auch einfach mal sagen. Ne? Also 8 Tore, der macht alle 66 Minuten Tor. Nur Mbappé ist besser. 55% Zweikampfquote. Ich finde, das traut man dem auch gar nicht so
das
richtig
ist
zu.
Halt,
wenn man
so
den über den Platz schleichen sieht, da die ganze Zeit so. Aber das ist alles schon, sind alles schon richtig gute Werte. Und trotzdem steht so über allem so, ja, die Gegner. Und dann halt auch, muss man ja auch sagen, sie haben halt sehr oft auch Matchglück gehabt.
Ja, böse Zungen behaupten, Argentinien profitiert von Schiedsrichterentscheidungen, weil die FIFA gerne möchte, dass Argentinien im Finale steht. Und da nehmen wir einfach mal unseren FIFA-Experten Philipp Sommer mit dazu. Den habt ihr bestimmt auch das ein oder andere Mal als Live-Reporter im Fernsehen gehört. Und Philipp, wir haben es gerade schon diskutiert, was da dran ist, dass Argentinien bei dieser WM bevorzugt wird. Hätte die FIFA überhaupt was davon, wenn Messi nochmal Weltmeister wird?
Naja, ich meine, diese Theorien, die gibt's jetzt natürlich. Klar kann man sich das alles so erspinnen und sagen, Mensch, der Messi, das ist natürlich das Gesicht dieser Weltmeisterschaft. Der spielt in Miami, der spielt in den USA, den kennt ja jeder. Das hilft dem Produkt natürlich, wenn der Messi lang dabei ist. Also ich halte diese Theorien, dass da irgendjemand bevorzugt wird, für Quatsch. Natürlich war das eine Ballung in diesem Ägypten-Spiel mit Entscheidungen gegen Ägypten. Jede einzelne kann man aber tatsächlich so treffen, finde ich. Es ist natürlich unglücklich, dass es dann wirklich alle sind, die gegen Ägypten gehen. Aber ich glaube nicht, dass irgendjemand bevorzugt wird.
Aber es ist ja nicht nur das Ägypten-Spiel gewesen, sondern dieser Mythos, sage ich mal in Anführungszeichen, zieht sich ja schon eigentlich durch das gesamte Turnier mit diesem, zumindest im Standbild sieht es schon sehr eindeutig aus, wie ein Vergehen, wofür man durchaus die rote Karte zeigen kann. Da ist der VAR nicht eingeschritten. Und bei uns in den Kommentaren stand dann auch direkt im ersten Spiel, ja, der Messi hat ja die WM 22 auch schon geschenkt bekommen. Also das ist ja irgendwie so, ist ja irgendwie so ein Mythos, der sich hält, so, ne?
Ich habe es live kommentiert. Also ich hätte gesagt, aus dem Realeindruck ist das keine rote Karte. Mhm. Aber in unserem Zeitalter, der Superstar Slow-Mo-Behandlung von Fußballszenen, also Videoassistent und so, ist das natürlich eine rote Karte. Aber ich glaube, das spielt alles in dieses Thema mit rein. Mhm. Aus meiner Sicht. Du hast einmal diesen Mythos Messi, ja, wo man denken könnte, klar, das bringt vielleicht der FIFA was, wenn der länger dabei ist. Und dazu kommen natürlich Entscheidungen über das gesamte Turnier, nicht nur im Argentinien-Spiel, auch mit Videoassistent, die nicht mehr nachvollziehbar sind für viele Menschen, weil es keine Konsistenz gibt in den Entscheidungen, weil es manchmal so ist und manchmal wieder so. Und dann kommt das dazu, dass dann auch noch ein Präsident irgendwo anruft und dann Regeln total außer Kraft setzen kann. Und die Leute oder einige Menschen verlieren den Glauben an die Rechtmäßigkeit oder die Gerechtigkeit im Fußball. Und deshalb ist es eine sehr, sehr schwierige Phase gerade für den Fußball, finde ich. Und das Argentinien-Messi-Thema ist ein Beispiel dafür.
Du hast ja diese Trump-Einmischung jetzt gerade nochmal angesprochen. Wie schätzt du das ein? Wird das noch irgendwelche Konsequenzen haben? Weil der Aufschrei war ja riesig und es war nicht nur Belgien, es war auch der DFB, der gesagt hat, das geht so nicht und das muss ein Nachspiel haben. Und irgendwie ist das jetzt aber auch alles schon wieder abgeebbt.
Ja, sag mal, wenn Balogun jetzt einen Dreierpack da gemacht hätte, dann hätte das sicher nochmal mehr Dynamik gehabt. So ist es relativ schnell erledigt gewesen aus sportlicher Sicht. Das macht die Entscheidung natürlich nicht besser und immer noch schrecklich. Und ich habe ja gerade angedeutet, was für weitreichende Konsequenzen das haben kann oder haben könnte für den Fußball oder auch bei vielen Fans schon teilweise gehabt hat. Weil ich glaube hundertprozentig, dass das mit reinspielt in diese Verschwörungstheorien. Dass die Leute glauben, es ist oder gesehen haben, Regeln sind beliebig änderbar, wenn es irgendjemand nutzt, der genug Macht hat. Deshalb glaube ich, dass diese Entscheidung verheerend war für den Fußball, eine Bankrotterklärung für die FIFA. Und ich glaube trotzdem nicht, dass es eine Konsequenz geben wird für Gianni Infantino. Er ist einfach unantastbar in dieser FIFA. Es gibt ein paar Verbände, die es versucht haben, ihn einzubremsen. Katar vor allem, die paar Europäer, die sich aufgelehnt haben. Denen hat er die Hosen ausgezogen. Er ist unangefochten in ganz vielen Teilen der Welt weiterhin, weil er der FIFA so viel Geld beschert wie noch nie zuvor. Er macht seine Wähler glücklich mit Posten, mit finanziellen Zuwendungen. Und, das muss man ja auch sagen, er hat diese 48er-WM nach vorne getrieben, wo viele gesagt haben, oh, das ist jetzt zu viel, jetzt haben wir es überreizt. Aber diese WM funktioniert. Mhm. Und das hat seine Machtbasis noch gestärkt.
Es geistert ja schon die WM mit 64 Teams durch die Fußballlande. Wird das kommen und wird das dann irgendwann der Punkt sein, wo wir sagen, so jetzt reicht's, oder verändert das wieder eigentlich gar nicht so viel, dass wir vielleicht dann trotzdem wieder Gefallen daran finden können?
Also wenn ich jetzt drauf wetten müsste, würde ich sagen, es kommt.
Okay.
Weil diese 48er-WM funktioniert hat, also ich bin sehr sicher, dass der Vorstoß natürlich nochmal kommt. Von Alejandro Dominguez, das ist der Chef der CONMEBOL aus Paraguay, also des südamerikanischen Fußballverbandes sozusagen oder Fußballkonföderation, der ja das als erster aufgebracht hat für die WM Centenario, für das 100-jährige Jubiläum 2030, dass man ja auch mit 64 spielen könnte. Mhm. Und das wäre natürlich ein ganz bequemer Aufhänger jetzt auch, dass man sagen könnte, wir machen das jetzt einmalig und gucken mal, ob das funktioniert. Und dass der Vorstoß kommt, nachdem die 48er-WM jetzt so gut funktioniert hat, ist für mich total logisch. Ob es die richtige Entscheidung ist, glaube ich nicht. Und, das fand ich auch ganz spannend, wir haben darüber beispielsweise mit Gilbert Martina gesprochen, das ist der Verbandspräsident von Curaçao, die natürlich der große Gewinner waren, diese 48er-Entscheidung, ne, und dann eine Wahnsinnsgeschichte geschrieben haben. Aber selbst der hat gesagt, 48 ist jetzt aber auch gut.
Ja, weil sie jetzt dabei waren.
Also, ja, das kann man natürlich so sehen, aber das garantiert ja nicht, dass sie beim nächsten Mal auch unter die 48 rutschen. Das ist ja schon was Einmaliges. Also sie hätten eine deutlich größere Chance, bei 64 dabei zu sein. Also, aber dass sogar der das gesagt hat, das fand ich spannend. Also deshalb, ich glaube, der Vorstoß kommt auf jeden Fall. Ob es durchgeht, mal sehen.
Super Aussichten.
Tja.
Dann können wir uns die WM-Quali, glaube ich, bald sparen.
Also bei 64, da ist dann zumindest ja ganz Südamerika dabei, ne? Und dann brauchen wir wirklich keine Quali dann irgendwann mehr. Das ist schon...
Aber gute Nachrichten für Italien, wenn wir die Quali weglassen. Danke dir, Philipp.
Philipp, vielen Dank.
Alles klar. Mach's gut.
Jens, wir müssten noch auflösen, wer denn jetzt der Spieler des Turniers wird. Also aus unserer Sicht zumindest.
Ich kann mich nicht entscheiden.
Ich finde es auch super schwierig. Und
weil, also sind wir uns einig, dass der Spieler des Turniers auch aus dem Siegerteam kommen muss?
Ja.
Ja, ne, oder?
Ja, deswegen, ich fange einfach mal an. Ich habe mir Gedanken gemacht. Ich bin jetzt bei Kylian Mbappé. Und eigentlich wäre ich bei Messi gewesen, aber dann habe ich gedacht, Messi ist ein bisschen so wie der Teamkapitän bei der Tour de France. Der muss erst so drei Viertel des Berges hochgeschleppt werden und dann geht er die letzten Meter alleine ab. Und deswegen habe ich gedacht, nee, Kylian Mbappé schafft es auch im Alleingang.
Okay.
Übrigens Tourfunk hören, Pflichtprogramm.
Ja, selbstverständlich, sowieso. Und ich dann, ja, das, ich kann jetzt ja auch nicht auch Mbappé sein. Ich wollte jetzt auch den Weg des geringsten Widerstands wählen und auch Mbappé nehmen. Aber
Jens,
dann,
das wäre das erste Mal, dass wir uns einig sind.
Jetzt mache ich hier richtig Risikocall. Defense wins championships.
Ja, yeah, den habe ich auch schon gebracht, den Spruch.
Okay, also ich sag Rodri. Wird der Spieler des Turniers, auch wenn es komplett, also wenn der hat natürlich noch kein Tor gemacht, aber wenn Spanien diesen Titel holt, und darauf gamble ich jetzt, warum auch immer, dann nur, weil Rodri einfach Rodri ist. Fertig.
Das Schöne ist ja, einer von uns wird schon nach dem Halbfinale nicht mehr recht haben können, genau, wenn wir sagen, er muss aus dem Siegerteam kommen. Aber ja, schreibt gerne mal in die Kommentare, wer für euch der MVP ist, also wer der Spieler des Turniers ist oder wird. Und uns gibt es dann morgen nochmal, ne?
Ja, sicher.
Bis morgen.
Macht's gut.